Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Philipp Ottenburg in seiner Serie mit dem Titel Prophetischer Streifzug durch Daniel in einem siebten Teil zu Ihnen zum Thema Minister, Statthalter und Intrigen anhand Daniel Kapitel 6. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Daniel Kapitel 6, die Verse 1 bis 8, gelesen von Hans-Jörg Wieler. Weiter hören wir noch das Lied Groß und Wunderbar, gesungen und gespielt von Caroline Keller und Robert Roos. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Daniel Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königsreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll.
Birne, beziehungsweise eigentlich korrekt ausgedrückt, eine Glühlampe auszuwechseln, das haben die meisten von uns schon einmal gemacht. Und sogar ich als handwerklich weniger begabter Mensch, das ist noch milde ausgedrückt, muss ich sagen, habe das schon einige Male zustande gebracht, ohne mich dabei irgendwie zu verletzen. Einem bekannten Witz zufolge gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, eine Glühbirne, ich benutze das Wort jetzt trotzdem, in die Lampe reinzudrehen. Also eine Möglichkeit wäre dann, dass der auf dem Stuhl stehend einfach die Glühbirne festhält und vier weitere Personen drehen dann den ganzen Stuhl. Ja, und unser Thema heute Morgen: Minister, Statthalter und Intrige. Was das nun mit der Glühbirne zu tun hat, das werden wir heute Morgen noch sehen. Zugrunde liegt uns heute die bekannte Geschichte aus Daniel 6 und wir fahren somit fort im Buch Daniel. Und zunächst wollen wir deshalb noch einmal kurz so etwas repetieren und vielleicht sagen Sie auch, ja, das haben wir schon oftmals gehört, aber Daniel Kapitel 2, das ist effektiv ein sehr wichtiges Kapitel, das eigentlich dem ganzen Danielbuch zugrunde liegt, diesem Traum des Standbildes, die Metalle, die Weltreiche, die sich abwechseln und am Schluss der Stein, der ja alles zerschlägt, alles ein schnelles Ende finden wird. Ein Schlüsselkapitel, dieser Verlauf der Zeiten der Nationen. Und was wir ja dann bei diesem Kapitel auch gesehen haben, ist ja der Werteverlust dieser Metalle im Verlauf der Weltgeschichte bis zur Wiederkunft Jesu. Und diesem Verlust begegnen wir heute in sehr prägnanter Art und Weise. Ja, die Welt ohne Christus, der Mensch ohne Christus, degeneriert immer mehr. Und zu mehr ist er auch gar nicht imstande. Degeneration, das ist das Einzige, was er kann ohne Christus, ohne Gott. Gold zeigt beim Haupt Nebukadnezar ja diese uneingeschränkte Herrschaft, diese Souveränität, die Gott ihm, dem goldenen Haupt, gab. Nebukadnezar, er konnte entscheiden und das wurde sogleich ausgeführt. Er konnte sagen, hier lang geht's und dann wurde das so gemacht. Er konnte entscheiden und es wurde umgesetzt. Alles unterstand ihm. Und dann haben wir ja beim letzten Mal gesehen in Daniel Kapitel 5, da ging es dann um einen neuen König. Da ging es um Belsazar. Und wir haben gesehen, dass Gottes Wort mehrere Umstände, mehrere Persönlichkeiten nebeneinander gebraucht, um etwas in seinem Vollmaß zu zeigen. Also nicht David alleine zeigt Christus komplett als Vorschattung oder auch nicht Mose alleine, sondern eben alles zusammen betrachtet gibt uns das komplette Bild unseres Herrn Jesus. Und nur mit Mose, da wäre Christus ja nicht als König vorgeschattet geworden, sondern nur als Prophet. Aber er war ja beides, König und Prophet, jetzt einfach, um dieses Beispiel zu gebrauchen. Und genau so verhält es sich mit dem Bösen. Es braucht mehrere Personen, mehrere Umstände. Also Nebukadnezar beispielsweise alleine zeigt uns nicht komplett den Antichristen oder die Nationenwelt, diese überhebliche oder das antichristliche Reich. Und so zogen wir zum Komplettieren dieses Bildes auf der bösen Seite aus Daniel 5 den Belsazar dazu, wiederum mit seinen Eigenschaften, mit seinem belanglosen Fest in Saus und Braus. Und heute, da kommt wieder ein neuer König ins Spiel. Und wir sind nun, also, oder was wir heute eigentlich betrachten gemeinsam, ist somit die weitere Entfaltung des gewaltigen und großen Heilsplanes Gottes. Und in dieser Geschichte, da finden wir ja so viele heilsgeschichtliche Tatsachen, die aufleuchten hier in Kapitel 6. Und auf Gold, da folgt nun eben Silber. Medo-Persien, die Brust und die Arme des Standbildes. Die Zeit des Hauptes ist vorbei. Die Prophetie an Belsazar ging also in Erfüllung und da schließen wir nun eigentlich direkt beim letzten Mal ja an. Die Prophetie, dein Reich wird zerteilt und den Meder und Persern gegeben werden. Das ist nun geschehen, Daniel Kapitel 6. Das minderwertige Silber, gekommen durch Misswirtschaft, gekommen durch schwache Nachfolger, richtig gehend hinabgezogen worden, ist das einst mächtige Weltreich Babel. Und so nimmt die Weltgeschichte ja ihren Lauf. Die Nationen werden durch schwache Nachfolger hinabgezogen, immer tiefer und tiefer und tiefer. Und das kommt uns vielleicht bekannt vor bei Beobachtungen in der Welt, die wir heute tun. Soweit die Repetition. Wir sind also beim neuen König und das ist der erste Punkt, der König. Darius der Meder, er wurde König. Daniel 6, Vers 1. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Wir bleiben mal bei diesem Vers und versuchen, diesen König nun gemeinsam etwas einzuordnen. Wenn wir uns nun mit ihm beschäftigen, ja, auch dieser Darius hat eine prophetisch typische Bedeutung in seiner Person, mit seinem eigenartigen Verfahren, mit dem treuen Diener Gottes und Propheten Israels, dem Daniel. Und auch in seinem Charakter, da spielen sich deutlich die großen Grundzüge des antigöttlichen, des antichristlichen Wesens ab. Er ist ein Teil der Vorschattung des vollkommenen Bösen am Ende dieses Weltlaufs, welches wir ja vorher nannten. Somit findet er seine größte Ausgestaltung genauso auch im prophezeiten Mensch der Sünde, der noch geoffenbart wird. Aber bei Nebukadnezar und Belsazar, wenn wir uns das so in Erinnerung rufen, da fiel uns das doch schon wesentlich einfacher, nicht wahr? Bei Darius, da liegen die Dinge nochmals etwas anders. Er macht uns doch fast schon einen sympathischen Eindruck, nicht wahr? Schon allein seine Anerkennung gegenüber Daniel, seine lobenden Worte, auch Gott gegenüber. Vorweggenommen, der König, er war von Daniel ja so derart beeindruckt, dass er vorhatte, ihn über das ganze Königreich zu stellen, weil Daniel einen so vortrefflichen Geist in sich hatte. Vers 4. Ein so vortrefflicher Geist. Vortrefflich. Vortrefflich könnten wir benennen mit sehr gut. Sich durch seine Qualität, Begabung, sein Können oder Ähnlichem auszeichnend. Ja, unsere Bildung, okay. Erworbene Hilfsmittel, gut und recht. Guter Beruf, alles wunderbar. Aber was wäre all das ohne den vortrefflichen Geist Gottes? Es wäre doch nicht die Hälfte wert. Daniel war ein gefangener Jude, absolut belanglos und unbedeutend in diesem Reich. Allein der vortreffliche Geist Gottes hat allen Unterschied ausgemacht. Ist uns der Wert dieses in uns lebenden Geistes Gottes, somit die Gegenwart in uns des Allerhöchsten, demjenigen, der alles gemacht hat, ist uns das bewusst? Er lebt in Ihnen und mir. Er ist es, der den Unterschied in unserem Leben doch ausmacht. Gottes Geist in uns, Qualität Gottes in uns, Begabung Gottes, sein Können in uns. Gott erlebt in uns. Wunderbar. Und nun diese lobenden Worte und die Haltung des Darius, sie sind schön. Aber eben, wir müssen aufpassen. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass nicht die Personen als Ganzes und Komplettes für Vorschattungen und Bilder genommen werden können. Einzelne Begebenheiten, einzelne Charakterzüge. Isaac zum Beispiel, er ist ja ein Bild auf den vom Vater hingegebenen Sohn. Ja, aber auch er hat doch die Lüge hervorgebracht und gesagt, seine Frau sei seine Schwester, ganz so wie sein Vater. 1. Mose 26, 9. Oder David, dieses schreckliche Ereignis mit Bathseba. auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir einfach die exemplarischen Elemente als Vorschattung auf Christus sehen können. Und bei Darius, da ist es nun ähnlich auf der Gegenseite. Und das zeigt uns auch, dass wir uns nicht zu schnell voreinnehmen lassen sollten. Auch Saul zum Beispiel, der wird uns ja schnell einmal sympathisch. Aber beim genaueren Studieren, da erhalten wir ein anderes Resultat. Und zudem wissen wir auch, Satan, er ist der Engel des Lichts, 2. Korinther 11, Vers 14. Ich denke nicht, dass wir annehmen können, dass der Mensch der Sünde in lauter Verbrechen und Abscheulichkeiten auftreten wird. Nein, er will doch die Menschen hinter sich bringen. Er wird doch vielmehr ein Gentleman sein, ein hochbegabter, ein gut gebildeter Mensch, damit er sein Werk der Verführung vollziehen kann. Er will die Menschen hinter das Licht führen. Und Satan, er wird doch nicht als Schreckgestalt irgendwie auf sich aufmerksam machen. Christus imitiere. Satan, er ist nicht ein einziges Mal in der ganzen Bibel einem Menschen so begegnet, wie er oftmals dargestellt wird in Rot und mit Hörnern, wie wir das vielleicht vom Kasperltheater kennen. Nein, vielmehr als weiser Ratgeber, der Antworten darauf hat, wie der Mensch das erhalten kann, was er gerne will. Gott gleich zu sein. Seine weisen Ratschläge sehen wir ja auch in der Wüste, als er Christus versuchen wollte. Die Kunstgriffe des Teufels, sie sind listig. Sollte Gott gesagt haben, 1. Mose 3,1, Engel des Lichts. Es ist also gut möglich, dass, und das lassen wir bewusst im Konjunktiv, könnte sein, dass diese freundlichen Züge des Darius durchaus auch in diesem Sinne prophetische Züge haben auf den Mensch der Sünde. Einfach in gewisser Art und Weise vielleicht, aber einen prophetischen Bezug erhalten wir auf jeden Fall. Und darauf kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Und wenn wir nun weitergehen im Text, also Daniel 6,2, da finden wir dann den Fleiß des Darius, seine Tüchtigkeit in Bezug auf die Verwaltung seines Reiches. Und da sind wir beim zweiten Punkt, das System. Hier in den Versen 2 bis 4, da finden wir dieses damalige Politsystem. Und ein Bereich dieses politischen Apparates schien Darius ganz außerordentlich wichtig gewesen zu sein. Und da sollten wir uns auch die Parallelen in die heutige Zeit vor Augen halten. Ja, welcher Bereich war das? Er setzte 120 Satrapen über seinem Reich ein. Und Satrapen, das sind Statthalter. Das waren Vertreter des Staatsoberhaupts, also der Regierung in einem Teil des Landes. Satrapen könnte man übersetzen mit Schützer der Herrschaft, hatten politisch-administrative und militärische Leitungsfunktionen. Über diesen Statthaltern hat Darius dann drei Minister eingesetzt. Und warum hat er das getan? Das finden wir in Vers 3 am Ende, da heißt es, diesen Ministern sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Die Minister setzte er über sie ein, damit er keinen Schaden erleide. Ja, finanziellen Schaden. Luther übersetzt mit, den Ministern sollten die Landvögte Rechnung tun. Eigentlich engmaschiges Kontrollsystem, dass also dem König finanziell kein Schaden entsteht. Ja, Geld regiert die Welt. Auch war dem König natürlich wichtig, dass sein Ruf beschützt blieb. Und dieses System mit diesen Satrapen und Ministern, das wurde später in diesem Reich noch ausgedehnt in Esther 1,1. Da sehen wir, dass Ahasveros, als er dann König war, sogar 127 dieser Provinzen wohl mit diesen Satrapen dann hatte. Was entdecken wir hier in diesem System? 120 Statthalter, 3 Minister und ein König. Ja, da hatten viele was zu sagen. Wertverlust der Souveränität. Nur noch Silber. Der Mensch über all diese Jahre und Jahrtausende schafft es gerade einmal, sich immer mehr einzuschränken. Und was entdecken wir in den Regierungen auf der Welt? Was sehen wir heute? In vielen Ländern ist alles so derart eingeschränkt, fast schon politischer Stillstand. Zürich stimmte wie viele Male schon über ein neues Fußballstadion ab? Und wie viele müssen noch von diesen Abstimmungen folgen? Es gibt keine absoluten Mehrheiten mehr. Regierungen, die auseinanderbrechen, neulich die Patt-Situation in den Niederlanden, auch in Bezug auf Israel mit der Justizreform zum Beispiel auch dort. Ratlosigkeit macht sich breit. Neuwahlen über Neuwahlen, Koalitionen, die nicht zustande kommen. Keiner kann mehr sagen, hier lang geht's und so machen wir das. Viele haben was zu sagen, aber keiner kann so richtig vorwärts bringen. Und auffällig ist ja, dass diese politischen Probleme eben jetzt rein gefühlt und nicht objektiv scheinbar schon in jedem Land vorkommen. 3 Minister waren diesen Satrapen übergeordnet und einer von diesen war Daniel. Und wissen Sie, was wir darin entdecken können? Da war dieser vortreffliche Geist in diesem Propheten, da war seine Weisheit und Erfahrung, die war ja seit Jahren bekannt und stets in den Regierungen ja wertgeschätzt. Und dieses riesige Gebiet, das Daniel nun regieren durfte, gab ihm reiche Gelegenheit zur Entfaltung der ihm vom Gott verliehenen Weisheit und Gaben. Und wunderbar ist nun, wenn wir das auf Israel münzen, ob Nebukadnezar oder Belsazar, jetzt Darius, stets hatte Daniel die Gunst und das Vertrauen. Was können wir darin sehen? Wie dieser gläubige Überrest Israels mit Gott in ihrer Mitte unter den schwierigsten Verhältnissen, unter wechselnden Politikern, unter wechselnden Systemen stets durch seine Gnade bewahrt wurde, in absolut unverletzter Treue. Ist das nicht herrlich? Gott will und er wird diesen Überrest Israels auch in Zukunft bewahren, auch durch die schreckliche Zeit des Buches Offenbarung. Und Gott ist es ja, der Könige einsetzt und absetzt. Und das machen ja nicht die Menschen. Und so ist es für ihn keine Sache, den Darius mit dem mildernden Herz einzusetzen, damit Daniel seinen Einfluss hat und es ihm gut geht. Und Gott, er steht doch so derart in der Macht, dass er bildlich gesprochen eben jetzt nicht unbedingt die Glühlampe selbst drehen muss, um sie an der Lampe festzumachen und sie zu leuchten beginnt. Gott, er kann die ganze Lampe drehen und alle Umstände drumherum, damit Licht wird, um die Birne zu festigen. Er kann die Umstände so oder so lenken, direkt bei der Sache, direkt an ihnen und bei ihnen in ihrem Leben, oder er stellt einfach mal ihr ganzes Umfeld auf den Kopf. Für Gott kein Problem. Er hat alle Möglichkeiten, dass bei ihnen und mir in vielleicht dunklen Lebensabschnitten, in denen sie vielleicht zurzeit sind, dass dort wieder Licht angeht. Er hat alle Möglichkeiten, wenn wir ratlos sind, unüberwindbare Hindernisse im Leben haben, dass uns plötzlich ein Licht aufgeht und wir eine zündende Idee erhalten. Also hier sehen wir, dass es Gott nicht schwer fällt, seine treuen Kinder zu bewahren. Auch noch so auf rutschigem Boden, auf Glatteis, in schwierigen Staatsverwaltungen. Ja, auch diese verdanken ihre Stellung dem Herrn und er hat da kein Problem, seine Treuen zu bewahren. Und nun begegnen wir im Text eben wirklich rutschigem Glatteis. Und da sind wir bei drittens, die Intrige. Ja, dass Daniel diese Stellung von Darius erhielt, das passte Gewissen ja überhaupt nicht in den Kram. Sie wollten wohl keinen Juden über sich haben. Eine Intrige musste her, davon lesen wir in den Versen 5 bis 10. Und was wir hier wieder lesen müssen, einmal mehr, ist, dass der Mensch sich nicht verändert durch all die Jahrtausenden der ganzen Weltgeschichte und Menschheitsgeschichte hindurch. Krampfhaft strebt der Mensch nach Selbstverwirklichung, nach irgendwie einer Art selbst aufgebauten Vollkommenheit. Vers 5. Ja, die verblendete Menschheit, sie will sich selber veredeln. Und da ist ihnen noch so jedes Mittel recht. Und das sehen wir doch auch heute. Intrigen sind ein Zeugnis davon, dass der Mensch den Höchsten nicht erkennt und nicht sieht. Doch, so oft sie Daniel vielleicht beobachtet haben, nicht einen einzigen klitzekleinen Fehler konnten sie bei ihm feststellen. In Vers 6 heißt es, da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz Gottes. Es sei denn im Gesetz Gottes? Da war ihnen also wirklich jedes Mittel recht. Sie passten quasi die Bibel an, um Daniel dann dran zu bekommen. Man hat einfach Gott ausgetauscht mit einem anderen. Sie wollten Daniels Treue zu Gott und zum König ausspielen. Wie wollte Satan Jesus verführen? Mit der Bibel. Und wird das nicht in der Zukunft so sein, mit dem sprechenden Bild? Gott, der einfach ausgetauscht wird? Das ist übrigens auch sehr interessant. Mit dieser ganzen künstlichen Intelligenz, das sollten wir im Auge behalten. Das könnte interessant werden, jetzt einfach mal rein spekulativ, Offenbarung Kapitel 13. Eine freche Lüge, eine Intrige. Die Räte, Hauptleute, Landvögte, Herren, sie schleimen dem König, Vers 7, mögest du ewig leben, sagten sie ihm. Dabei ging es ihnen ja nur um sich selbst. Sie schlugen dem König wärmstens die bekannte Verordnung vor, dass während 30 Tagen niemand anderes mehr, kein Gott und kein Mensch sonst, um etwas gebeten werden darf, als den König allein. Und somit auch niemand mehr anders angebetet werden dürfen. Nur vom König durften die Menschen somit alles, nur noch alles erwarten. Alles, was zum Leben benötigt wird. Wer sein Vertrauen auf Gott stützte in seinen Lebenslagen, dem drohte die Löwengrube. Auch wieder interessant mit Offenbarung 13. Das Tier soll angebetet werden und die Menschen sollen vom Tier abhängig sein. Schauen wir mal in Daniel 6, Vers 8. Da heißt es eben, sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Ihr Ziel war es, Daniel beim Richtigen zu tun, dran zu kriegen. Wie oft wird heute schon das Richtige böse genannt? Wie oft wird das Richtige heute schon beschimpft? Und dabei haben sie das Wesentliche dem König gar noch nicht gesagt, dass Daniel gar nichts wusste und diesem Edikt somit gar nicht zustimmte. Diesen Neidern, diesem Komplott war sicherlich bekannt, dass Daniel einer der Gefangenen aus Juda war. Und ja, wir wissen es, der Antisemitismus der Nationen, er hat schon manches namenloses, schändliche Verbrechen zustande gebracht. Und später zur Zeit Esthers, da flammte dieser Antisemitismus breitflächig auf. Und zudem konnten es die Neider natürlich auch nicht wahrhaben, dass Daniel gläubig war. Antisemitismus, womöglich hier der Grund, dass sich alle diesem Komplott Beteiligten, Luther sagt, Landvögte seien zuhauf, da bekommt man dann große Massen zusammen, beteiligt gewesen. Ja, gegen Israel werden sich einst alle Nationen künftig aufmachen zum Krieg. Und vielleicht bei Ihnen im Leben ganz persönlich, Sie werden womöglich auch verachtet aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. In Ihrem Glauben an den Allerhöchsten. Sie erleben vielleicht auch fiese Intrigen. Und wir müssen ja das dann erdulden. Wir werden ausgegrenzt, böses Gerede, Informationen werden vielleicht auch vorenthalten oder bewusst in Kauf genommen, dass sie es nicht wissen, um ihnen den Aufstieg oder ja in der Karriereleiter zu vermiesen oder irgendwie anders vielleicht. Vielleicht werden ihnen Fehler untergejubelt, die sie gar nicht gemacht haben. Oder vielleicht bist du in der Schule, du leidest oder erlebst Mobbing. Und das verletzt unendlich. Und später bei der Frage, wie sich Daniel verhielt in dieser Situation, da bekommen wir einen großen Trost diesbezüglich. Und nun stellt sich uns die Frage, wie hat zunächst Darius reagiert auf diesen Vorschlag? Und bei aller Sympathie, die wir diesem König gegenüber nun vielleicht haben, wir sind nun definitiv bei diesem prophetischen Typus angekommen. Wohlgeschmeichelt hat der König doch tatsächlich unterschrieben. Vers 10. Und meine Lieben, das macht man ja nun wirklich nicht einfach so. Eine Unterschrift drunter setzen bei Ich bin der neue Gott. Was zeigt uns das in diesem Kapitel? Der Mensch will Anbetung. Er will an die Stelle Gottes, dem Merkmal der Zeiten der Nationen, die Menschenanbetung. Und das ist für Gottes Auge das tiefst unterste Wesen der heidnischen Weltherrscher. Die Auflehnung gegen den allein wahren und lebendigen Gott, der Himmel und Erde besitzt. Und dieses Grundwesen, es zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und auch Darius, er wollte somit die Anbetung. Das ist ein Zug, der eben dann beim Antichristen ja völlig ausgereift dasteht oder sein wird. Und Darius, er war vermessen. Er dachte doch tatsächlich, 30 Tage lang für alles und alle mit allen Wünschen aufkommen zu können. Deren Wünsche und Bitten zu erfüllen. Scheinbar glaubte er, er sei derjenige, der über alles verfügt. Und auch hier sehen wir doch die Gedanken des Antichristen, wie er es einmal im großen Stil zu tun gedenkt. Diese Abhängigkeit wird die Menschen zu nahezu allem bereit machen. Und Darius unterschrieb in den Versen 9 bis 10 heißt es, Nun, o König, erlasse das Gebot, unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Und daraufhin unterschrieb der König das Edikt und verbot. Womöglich hätte der König diesen Betrügern fast noch Lob zugesprochen, weil sie ja so selbstlos, augenscheinlich zugunsten des Königs gehandelt haben. Er hat aber etwas vergessen, seinen wertgeschätzten Daniel. Und hier bei Darius, da sehen wir, dass ihm das eigene Gesetz der Meder und Perser im Weg steht. Silber. Der König, er konnte nach dieser Unterschrift nichts mehr dagegen unternehmen. Stellen wir uns doch das einmal vor. Als Höchster eines Landes, nichts mehr tun zu können. Das ist doch so erbärmlich. Eine unübersteigbare Schranke war das für den König, unwiderruflich. Ein minderwertiges Königreich. Und wie oft ist es heute so? Die Wirtschaft mit all den Lobbys und Lobbyisten, wo viel Geld im Spiel ist, die Politik, das ist doch alles voller Intrigen. Auch die ganze Wirtschaft. Wenn doch heute jemand sagen würde, was er denkt, dann ist er unter Umständen einfach weg. Menschen werden abgesägt. Und wie man da miteinander umgeht, in der Politik zum Beispiel, das ist ja unterste Schublade. Also jeder Respekt ist doch da abhanden gekommen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und stellen wir uns vor, Darius hätte jetzt gegen das Gesetz der Meder und Perser diese Entscheidung rückgängig gemacht. Oder er hätte Daniel gerettet, das Edikt zuvor schon abgelehnt. Wäre das womöglich noch gefährlich geworden für ihn? Die Neider, sie haben ihn bestürmt, Vers 16. Und in der Zukunft wird die verschworene Nationenwelt in ihrem blinden Hass mit ähnlichen Mitteln wieder gegen die gläubigen Juden vorgehen. Und was geschieht wohl mit denen, die dort vielleicht nicht mitmachen wollen? Und interessant ist ja nun zu beobachten, wie sich Daniel verhalten hat bei all diesem Wirrwarr, in diesen Intrigen. Wissen Sie, was Daniel gemacht hat? Nichts. Einfach nichts. Daniel unternahm keine Schritte. Keine Schritte, um den Erlass zu verhindern. Keine bösen Anschläge gegen diese Neider. Keine Selbstjustiz. Auch nicht im Vornherein, um das zu vereiteln. Einfach nichts. Klar, Daniel, er wusste womöglich nichts, denn sie haben ihn in dieses Geheimnis ja nicht mit hineingenommen. Es war ja eben diese fiese Intrige. Aber wir können annehmen, dass Daniel davon wusste, als einer der drei Minister. Und er hatte sicherlich Freunde, die ihm das irgendwie vermittelt haben. Ist Daniel geflohen, irgendwo ins Ausland? Hat er sich ein neues Leben aufgebaut? Nein, seelenruhig hat er all diesen finsteren Machenschaften einfach zugesehen. Wohlwissend eines großen Gottes, dass alles in seinen festen und sicheren Händen ist. Und Daniel, er gibt uns hier eine große, eine beruhigende, gerade in Bezug auf ihre Situation vielleicht, in diese Nöte, in Bezug vielleicht des Christseins, da gibt er uns eine herrliche Antwort. Er tat nichts, aber was er tat war, alles stets dem Herrn im Gebet abgewälzt, näher mein Gott zu dir. Im Wissen, der Herr, er macht alles zu seinen Zeitpunkten perfekt. Das hat ihn seelenruhig gemacht. Und auch du, auch sie dürfen aufwühlende Dinge, die verletzen, auch Gemeinheiten anderer, einfach ihm abgeben. Und manchmal muss das dreimal täglich oder mehr sein. Und wir sehen, wenn wir das tun, dann begegnen wir innerlichen Ruhe und innerlicher Gerechtigkeit, in aller Ungerechtigkeit. Und nun sehen wir somit auch, nichts kann einen Gläubigen davon abhalten, Gott anzurufen. Ein Verbot lässt ihn doch erst recht flehen und bitten und vor Gott kommen. In Gottes Händen ist alles, der alles zu seinen Zielen lenkt. Und Gott ist doch so groß, hat er sich durch alle noch so grausamen Pläne in der Vergangenheit, die grausamsten Pläne der Gegenseite, stets verherrlicht. Gott ist so groß, dass das Böse ihm doch nichts anhaben kann. Er gebraucht es sogar noch für seine Zwecke. Und so wird es wieder einmal sein. Er gebrauchte einst einen verstockten Pharao, um sich zu verherrlichen. Nachdem Pharao immer wieder Nein sagte, geplagt hat und gepeinigt hat, nachdem Mose noch so viele Anläufe unternahm, Gott hat sich verherrlicht und er ist nicht von Menschen abhängig. Und deshalb, das Böse, es reift aus. Gott lässt das zu. Es gehört zu Gottes Plänen dazu. Warum? Christus kommt zum Zeitpunkt des maximal Bösen. Es gehört zu Gottes Plänen und dann wird alles zerschmettert und Gott erfügt so alles zu seinen richtigen Zeitpunkten. Wann kam Christus in Bethlehem zur Welt? Als die Zeit erfüllt war. Gottes Zeitpunkt. Wann wurde Christus getötet? Stellen wir uns einmal vor, bei diesen Intrigen gegen Christus, die hätten ihn schon längst töten wollen. Aber wie heißt es immer? Seine Zeit war noch nicht gekommen. Gottes Zeitpunkt. Alles muss an den dafür ausgereiften Zeitpunkten geschehen. Und heute in der Zeit der Gemeinde, da reift der Leib Christi zu Christus hin und Satan und seine Anhänger, das Böse reift zu ihrem Haupt, dem Satan, hin. Und so werden die Dinge so klar sein, keiner wird etwas mehr sagen können, wenn Christus wiederkommt. Und somit, diese Gemeinheiten und Intrigen dienen uns als Leib sogar zur inneren Ausreifung. So macht das Gott, meine Lieben. Und so ging Daniel gelassen und in aller Stille weiterhin in sein Haus und er hat 3-mal gebetet am Tag, wie schon immer er das gemacht hat. Er betete übrigens auch nicht im Geheimen. Er hat das Fenster geöffnet. Das konnte jeder sehen. Seelenruhig. Und das hatte auch Auswirkungen. Also, er demonstrierte ja somit nicht nur seinen Feinden seine Seelenruhe und diesen großen Gott, nein, dem Häuflein der treuen Gottes, der mitgefangenen Juden dort, diente das zur Stärkung. Es diente zur Ermutigung. Also, sich zurückzuziehen in Krisenzeiten, nicht mehr zur Gemeinde zu kommen, das ist wohl nicht ganz der richtige Weg. Weil wir brauchen uns alle gegenseitig. Und er zeigte doch somit, hey, ich weiß von diesem lebendigen Gott, der uns aus jeder Sackgasse zu retten weiß. Er hat doch für alle Nöte eine Lösung. Und das Beachtenswerte ist, nichts in diesem Handeln Davids war als Trotz gegen die Regierung gedacht. Alles aufrichtig, alles wirklich Gott und den anderen Gläubigen gegenüber. Und nun stellen Sie sich vor, da hatten diese Neider diesen Plan, und er hätte doch schief gehen können. Stellen wir uns vor, Daniel hätte dann nach diesem Erlass nicht mehr gebetet. Das war vielleicht deren Angst. Ja, wenn der jetzt nicht mehr betet, dann haben wir wieder nichts, um ihn auszuliefern. Aber nein, sie durften ihren scheinbaren Triumph in vollem Maße genießen. Daniel blieb treu. Und auch das heißt eben ausreifen. Sie sahen Daniel beten, sie stürmten in das Obergemach, dieser Triumphzug auf frischer Tat ertappt. Ja, vielleicht zermürbt es uns, dass Gott Bösem oftmals auf dieser Welt scheinbare Siege zugesteht. Und solche Menschen oftmals scheinbar dann noch glücklich sind und es ihnen gut geht. Aber meine Lieben, das alles läuft darauf hinaus und dient allein und letzten Endes Gottes gewaltigster Machtdemonstration. Und nun brachten die Neider diese Sache dann vor den König. Sie haben Daniel erwischt. Und Darius, er wollte ja Daniel dann irgendwie noch retten, aber er hatte keine Chance. Niemand konnte Daniel retten. Warum? Gott wollte das selber tun, das war sein Plan. Und das Einzige, was er Daniel noch sagte, war, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Gott lässt Intrigen zu und bereitet dadurch seinen herrlichen Schachzug vor. Und da sind wir beim vierten und ganz kurzen letzten Punkt, Gottes Schachzug. Ja, Daniel, er kam in die Löwengrube, Israel in der großen Trübsal, Löwen, Feinde Israels, brüllende Löwen, die Nationen, ja einige Stellen, die das auch zeigen, Feinde Israels, Löwen. Die Löwengrube wurde dann versiegelt, Vers 18, Ja, meine Lieben, Gott verfährt mit seinem Volk, wie er eben will. Gott rettet. Und wohl nie zuvor kam dem König eine Nacht so lang und qualvoll vor wie diese eine. Was mag er froh gewesen sein, als es zu dämmern begann? Als der Morgen anbrach, ja, Israels Morgen, der Morgen für die Welt, er kommt. Und dann, der König erwartete wohl blutüberströmte Kleidung in dieser Löwengrube, aber nein. Daniel redete mit dem König. Ehrerbietig hat er ihn begrüßt. O König, lebe ewiglich. Gott hat seinen Engel gesandt. In der Offenbarung werden Engel für Israel kämpfen. Mit einer herrlichen Ruhe bezeugte er dem zutiefst bewegten Monarchen dieses gewaltige und große Handeln unseres lebendigen Gottes. Gott, er hat einfach kurzerhand den Löwen den Magen verschlossen. Ja, Feinden Israels wird Einhalt geboten. Er hätte dem Daniel ja schenken können, die Löwen zu besiegen. Hat er nicht gemacht. Der Schachzug Gottes, die Glühbirne. Gott drehte die Umstände drumherum. Die Löwen hatten einfach keinen Appetit mehr. Und nun konnte Darius an den Drahtziehern des Komplotts alles heimzahlen. Ein gerechtes Gericht an den Missetätern. Und die Löwen, sie haben diese sofort verschlungen. Und das führt uns zum Schluss. Vorgeschattet der Ausblick ins messianische Königreich. In den Versen 26 bis 29. Allen Völkern schärfte Darius danach die Furcht vor dem Gott ein. Der König verordnete, dass alle Völker nun den Gott Daniels ehren sollen. Und die Verordnung dürfte doch den Juden dort damals schon in dem Reich große Achtung verschafft haben. Ja, Gott, er hat einfach kurzerhand das Böse zum Guten gewandt. Später unter Kyrus im selben Reich wurde die Erlaubnis erteilt zum Tempelbau. Auch im messianischen Reich wird es einen geben. Frappante, herrliche Parallelen. Hier fehlt uns einfach die Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Völkerwelt wird aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Staunen über das Handeln Gottes mit seinem Volk, wie er seine Macht durch und in Israel demonstriert. Und so lesen wir die letzte Bibelstelle von heute Morgen, Psalm 77, 15 bis 16. Er stellt seine Macht an und durch Israel der gesamten Völkerwelt zur Schau. Da heißt es, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Ja, du großer Gott, wir wollen dich loben und preisen für dein wunderbares Handeln mit Daniel, Herr. Ja, wie du ihn bewahrt hast und immer wieder auch in diesen hohen Positionen eingesetzt hast, entgegen eigentlich allen Bestrebungen, ja, dieser Zeiten der Nationen und dieser Könige, dieser, unter dem Zeichen dieser ganzen, dieses Zieles der Menschenanbetung, Herr. Aber so hast du Daniel bewahrt. Du hast immer wieder auch sein ganzes Umfeld bewegt, um ihn an den Positionen zu haben, wo du ihn haben wolltest. Ja, Herr, wir danken dir, dass dir alle Macht gegeben ist, auch in einem jeden Leben von uns, die wir vielleicht ausgeliefert sind, in Dunkelheit und Intrigen, in unserem Umfeld, zu Unrecht im falschen Licht stehen, Herr. Das nagt, das schmerzt, es wühlt auf. Aber wir wissen es, Herr. Du kannst jederzeit uns selber oder die Umstände drumherum so verändern, Herr, dass nachher das Licht angeht. Wie beim Bild der Glühbirne, der Glühlampe, Herr. Dafür danken wir dir. Wir wollen dir danken, Herr. Ja, dass du so mächtig und stark bist, dass du mit diesem unbedeutenden Volk Israel, scheinbar unbedeutend, Herr, solch große Pläne hast, wie du sie durchträgst und wie sie eines Tages, wie du sie gebrauchst, um die ganze Erde zu regieren, Herr. Wir können einfach nur staunen. Dir untersteht alles, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns alle segnest in allen Belangen. Herr, dir sei Lob und Dank und alle Ehre. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Philipp Ottenburg sprach in seiner Serie mit dem Titel prophetischer Streifzug durch Daniel in einem siebten und letzten Teil zu Ihnen zum Thema Minister, Statthalter und Intrigen anhand Daniel Kapitel 6. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf eine MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!